Herzlich begrüßen zu diesem Podcast. Es handelt sich um einen Artikel aus der Harvard Business Review, The Discipline of Business Experimentation. Increase your chances of success with innovation test drives. The Discipline of Business Experimentation von Stefan Thomke und Jim Manzi. Increase your chances of success with innovation test drives. Aus dem Magazin Harvard Business Review Dezember 2014, also ein älterer Artikel, den ich nochmal aufgreife. Warum greife ich den nochmal auf? Ich habe eine ganze Reihe von Podcasts bzw. bereits zwei aufgenommen und nehme noch einen danach nochmal auf, auch zu dem Thema Deep Learning, Machine Learning, Artificial Intelligence und so weiter. Es geht vor allen Dingen um Tests und um Deep Mind bzw. Big Data. Und in diesem aktuellen Artikel aus der Harvard Business Review, da wurden eben eine ganze Reihe von anderen Artikeln auch erwähnt, insbesondere auch von Stefan Thomke, der darauf Bezug genommen hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du diesen einen Artikel nimmst und der war wirklich sehr gut, dann möchte ich eben die Artikel, auf die Bezug genommen wurde, darüber auch nochmal einen Podcast machen. Und dazu gehört unter anderem dieser Artikel aus dem Jahr 2014, Dezember. Und ich halte diese Kombination dieser Artikel für sehr gut. Dieser eine Artikel war auch sehr gut, aber gerade diese Kombination aus diesen Artikeln, das heißt, einmal geht es um Experimente, es geht um Datenevaluierung und so weiter. Diese Artikel in einer Summe kombiniert halte ich für sehr, sehr gut und es passt in unsere Zeit von Artificial Intelligence, Deep Mining und Machine Learning und so weiter. Und dieses Wissen möchte ich nochmal in Podcast teilen. Zwei Podcasts, die ich zuvor aufgenommen habe, die lauten einmal Handeln Sie wie ein Wissenschaftler von Stefan Thomke und Gary Loverman und der andere Podcast heißt Building a Culture of Experimentation, auch von Stefan Thomke. Und dieser Podcast ergänzt eben diese beiden Podcasts. Wobei der eine Text in Harvard Business Review jetzt nicht heißt Handeln Sie wie ein Wissenschaftler, sondern Act Like a Science, weil die Texte natürlich nur auf Englisch sind. In diesem Artikel geht es um das folgende Grundproblem. Die Daten, die du hast, können dir nicht sagen, wie Kunden auf Innovation reagieren. Wenn du herausfinden möchtest, wie ein neuartiges Konzept funktioniert, beziehungsweise ob es funktioniert oder nicht, musst du Experimente durchführen. Und es geht darum, aufzuzeigen, dass die meisten Tests, die durchgeführt werden, wenn sie überhaupt durchgeführt wurden, sich nicht an wissenschaftliche Prinzipien halten. Wenn du ein Manager bist, wenn du ein Geschäftsführer bist, wirst du irgendwann Tests durchführen müssen. Beziehungsweise du solltest zumindest Tests durchführen, dich nicht auf dein Fingerspitzengefühl, auf dein Bauchgefühl und so weiter verlassen, sondern du solltest Tests durchführen. Die Frage ist, wenn du Tests durchführen musst, welche Fallen sind da eigentlich aufgestellt, beziehungsweise worauf solltest du achten und was solltest du vermeiden? Darum geht's in diesem Artikel. In diesem Artikel gibt es Tipps und Hinweise und auch ein paar Geschichtchen von wirklich erfolgreichen Unternehmen, beziehungsweise auch von richtigen Fehlern. Und wenn du die beherzigst oder zumindest einen Teil, wird dich das erfolgreicher machen, wird das deine Wettbewerbsposition stärken. In dem Artikel in der Harvard Business Review gibt es ein einleitendes Beispiel und zwar von Ron Johnson. Der hat Apple verlassen und ist zu Penny gewechselt im Jahr 2011. Und im Jahr 2011 hat er Coupons abgeschafft, Ausverkaufsregale eliminiert, Geschäfte umgebaut und vor allem einen Haufen Technologie eingeführt und Kassierer, Registrierkassen und weiteres eliminiert. 17 Monate danach, nachdem Johnson gekommen ist, ist er wieder gegangen. Beziehungsweise er ist gegangen worden, denn das Unternehmen hatte in einem hohen Maße Verkaufsrückgänge beziehungsweise die Verkäufe sind richtig eingebrochen und es entstanden Verluste. Daraufhin wurde alles rückgängig gemacht. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist das schiefgegangen? Denn es gab Tonnen an Transaktionsdaten und es gab einen Haufen von Informationen über die Präferenzen der Kunden, die Vorlieben, die Abneigung und so weiter. Und die Frage stellt sich, warum ist das schiefgelaufen? Antwort, Big Data liefert Hinweise des Verhaltens und der Vorlieben und Abneigung der Kunden in der Vergangenheit. Aber Big Data liefert eben keine Daten über mutige Veränderungen. Wenn Manager verändern möchten, dann leben sie zunächst in einer Welt ohne verfügbare Daten. Man kann die Vergangenheit nicht in die Zukunft fortschreiben, wenn man gleichzeitig rigorose Änderungen durchführt. Das heißt, in dem Moment hat man keinen Big Data, sondern man hat nur die Möglichkeit, Experimente durchzuführen. Und genau darum geht es in diesem Artikel. Manager müssen also, wenn sie Produkte einführen, Produkte umbauen, Geschäftsprogramme, insbesondere Geschäftsmodelle entwickeln, strenge Tests durchziehen. Stell dir vor, ein Pharmaunternehmen würde ein neues Medikament auf den Markt bringen, ohne Experimente, ohne Protokolle geführt zu haben, ohne wissenschaftliche Methoden angewendet zu haben. Was würdest du davon halten? Und genau das machen viele Manager, wenn sie Geschäftsmodelle umbauen, wenn sie neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, wenn sie Sortimente ändern, wenn sie Stores ändern und so weiter, dann führen sie in der Regel keine echten wissenschaftlichen Experimente durch. Genau deshalb hat Ron Johnson, der von Apple gekommen ist, den Job bei Penny wieder verloren. Er hat keine Experimente durchgeführt. Kein einziges. Das heißt nicht, dass er den Job nicht auch sonst verloren hätte, aber er hätte zumindest eine Chance gehabt, herauszufinden, dass die Kunden seine neuen Ideen ablehnen. Und es geht bei solchen Tests auch immer um Wahrscheinlichkeiten und diese Tests hätten möglicherweise zumindest angedeutet, dass es Probleme geben kann und möglicherweise hätte man dann andere Tests durchgeführt, Veränderungen durchgeführt und so weiter und diese Niederlage wäre ihm erspart geblieben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum nicht mehr Unternehmen solche Tests durchführen. Sie führen deswegen in der Regel solche Experimente nicht durch, weil sie teuer sind und sie die nicht finanzieren möchten. Darüber hinaus ist Experimentieren schwierig. Es gibt unzählige organisatorische und technische Herausforderungen und gerade Testen, Experimentieren ist in der Praxis schwierig durchzuführen. Wir kommen später drauf, es gibt oft theoretische Probleme, es gibt auch eine mangelnde Ausbildung in dem Bereich und es gibt auch aus meiner Sicht auch nicht das richtige Mindset dafür, dass Experimentieren, insbesondere auch das Scheitern, dazugehört. Der Einzelhändler Cole hat eine Hypothese aufgestellt, dass die Öffnung seiner Filialen um eine Stunde später nicht zu einem signifikanten Umsatzrückgang führen würde. Online-Händler haben es relativ leicht. Sie können A- und B-Tests durchführen, haben zwei verschiedene Internetseiten und können dann die Rücklaufquote messen. Darüber hinaus verfügen sie über, ich sag mal, 50.000 Seitenaufrufe etc. Das heißt, die haben es einfach, das technisch abzubilden. Die große Mehrheit der Unternehmer hat aber komplizierte Vertriebssysteme, Filialnetze, Vertriebsgebiete, Bankfilialen, Fastfood, Franchising und eine Vielzahl von verschiedenen Stores, die alle unterschiedlich sind, in unterschiedlichen Gebieten liegen und so weiter. Und da ist ein solcher AB-Test und so weiter schwierig durchzuführen. Das Problem dahinter ist, dass AB-Tests zum Beispiel, die im Onlinehandel sehr gut durchzuführen sind, in der großen Mehrheit von Unternehmen nicht durchzuführen ist und dort kommt es immer wieder zu Störrauschen und dem Problem, die Effekte zu isolieren, die Kausalitäten herzustellen und so weiter. Experimente in solchen Umgebungen leiden unter der Vielzahl von analytischen Komplexitäten, von denen die wichtigste darin besteht, dass die Stichprobengröße in der Regel zu klein ist, um valide Ergebnisse zu liefern. In der Praxis wurde festgestellt, dass die meisten Tests nicht bewährten wissenschaftlichen und statistischen Methoden entsprechen und dass Führungskräfte oft von einer fehlenden Kausalität ausgehen. Idealerweise ist wie folgt vorzugehen. Der Tester trennt unabhängige und abhängige Variablen, wobei die unabhängige die vermutete Ursache ist und die abhängige Variable der beobachtete Effekt. Der Tester hält dann alle anderen Variablen konstant und manipuliert nur die, die er als vermutete Ursache isoliert hat. Die Variable als vermutete Ursache wird manipuliert. Durch die Manipulation und die Beobachtung und Analyse sollten normalerweise Einblicke in die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung gewonnen werden. Hierzu gibt es ergänzende, klare Fragen als Anforderung. Und gerade die werden in der Regel nicht gestellt bzw. nicht beantwortet. Hat das Experiment einen klaren Zweck? Haben sich die Stakeholder verpflichtet, sich an die Ergebnisse zu halten? Ist das Experiment überhaupt machbar? Wie können wir vernachlässigte Ergebnisse sicherstellen? Haben wir den größten Nutzen aus dem Experiment gezogen? Und so weiter. Hat das Experiment einen klaren Zweck? Unternehmen sollten vor allen Dingen dann Experimente durchführen, wenn sie die einzige praktikable Möglichkeit ist, spezifische Fragen zu Veränderungen zu beantworten, das heißt dem Management die entsprechenden Antworten zu liefern auf mögliche Folgen. Nochmal zurück zu Kohl, dem Einzelhändler, der die Möglichkeit suchte, durch eine kürzere Betriebszeiten seine Betriebskosten zu senken und eine Stunde später öffnen wollte. Die Unternehmensführung war gespalten. Eine befürchteten erhebliche Umsatzrückgänge, andere sagten nur geringe Umsatzrückgänge voraus und meinten, es könnte sich lohnen. Und alles, was das eigentlich aufklären konnte, war nur ein rigoroses Experiment und es wurde mit 100 Filialen getestet und es zeigte sich, dass die verzögerte Öffnung keine nennenswerten Umsatzrückgänge zur Folge hatten. Was ist für ein erfolgreiches Experiment erforderlich? Es muss feststehen, was gelernt werden soll. Was sollen die Tester herausfinden? Dann geht es um die Entscheidung, wie, welches Experiment und welcher Umfang. Und dann kann man daraus auch die Kosten errechnen. Es geht bei der Hypothesenbildung um eine Wenn-Dann-Formulierung. Wenn diese und jene Voraussetzungen vorliegen, folgt das also Wenn-Dann und dann die Konklusion. Im Fall von Kohl war die zu testende Hypothese relativ einfach zu formulieren. Wenn die Filialen eine Stunde später öffnen, um die Betriebskosten zu senken, führt das zu einem signifikanten Umsatzrückgang. Die Hypothese könnte man natürlich noch verstärken bzw. besser und prüfbarer formulieren, indem man auch noch formulieren würde, um wie viel Prozent oder wie viel 1000 Euro und so weiter. Aber das wurde nicht gemacht, sondern es ging von einem signifikanten Rückgang aus. Aber auf jeden Fall wurde zumindest eine Hypothese formuliert, die getestet wurde. Und genau daran scheitern ganz viele Unternehmen, dass sie nicht in der Lage sind, Hypothesen zu formulieren oder aber Hypothesen formulieren, die nicht fein genug sind, die man nicht, ja, die ineffektiv sind oder man nennt das auch schwache Hypothesen. Im Text in der Harvard Business Review ist von einer schwachen Hypothese die Rede. Es wird ein Beispiel genannt. Wir können unsere Marke auf dem Markt ausdehnen. Wir können unsere Marke auf dem Markt ausdehnen. Das wäre so eine typische schwache Hypothese, an denen viele Experimente scheitern, weil, ja, das steht jetzt hier nicht, aber warum ist es so? Weil dieser Konklusion nicht quantifiziert ist. Und genauso wie mit dem Umsatzrückgang wäre es auch sinnvoller gewesen, wenn der Umsatzrückgang zumindest um Prozentzahlen spezieller formuliert worden wäre. Und daran scheitern eben sehr viele Tests, sehr viele Experimente, die sind ineffizient, weil diese Hypothesenformulierung einfach zu oberflächlich ist. Also nochmal ein Beispiel von Kohl wäre eigentlich eine bessere Hypothesenformulierung gewesen, wenn, also die Wenn-Komponente, wenn die Filialen eine Stunde später öffnen, kommt es zu einem Umsatzrückgang von x Prozent. Dann wäre die Konklusion eben präzise gefasst und die Hypothese wäre besser testbar. Und man könnte dann entscheiden, bewährt sich die Hypothese oder bewährt sich die Hypothese nicht. Du kannst dir mal überlegen, wie oft du so vorgehst. Also wie oft du Entscheidungen aus dem Bauch heraus triffst, ohne mal eine Hypothese zu formulieren, die auch brauchbar ist und ohne diese Hypothese dann auch mal zu testen mit einer validen, ja, Zahl von Prüfungen, von Tests. Und es kommt darauf an, dass die Führungskräfte bzw. die Tests durchführen, über die direkten Wirkungen hinausschauen, über den Tellerrand hinaus. Es gibt ein Beispiel, die Wawa Convenience Store Kette wollte in den Vereinigten Staaten ein Fladenbrot, Frühstücksprodukt auf den Markt bringen. Das schnitt in den Tests auch hervorragend ab. Soweit also alles gut. Aber es gab eben ein Aber. Und dieses Aber war eigentlich gar nicht so sofort zu erkennen. In einem anderen zusätzlichen Test, in einer Regressionsanalyse mit einer Kontrollgruppe, fiel unter anderem auf, dass dadurch andere Produkte vom Markt verdrängt wurden. Das heißt, das Unternehmen hat andere Produkte nicht mehr verkauft. Und deswegen wurde dieses Fladenbrot trotz positiver Tests nicht eingeführt. Das heißt, es geht nicht um den einen Test, es geht nicht um das eine Experiment, sondern es geht um einen Gesamtblick. Und dieser Gesamtblick ist wieder durch Experimente abzusichern, wie hier bei dem Fladenbrot mit Regressionsanalysen, mit Kontrollgruppen etc. Haben sich die Stakeholder verpflichtet, sich an die Ergebnisse zu halten? Was heißt das genau? Das heißt genau, dass die Beteiligten sich vor der Durchführung des Tests darauf einigen, wie sie vorgehen, wenn die Ergebnisse vorliegen. Eine Einigung darüber, dass alle Ergebnisse abzuwägen sind und nicht die Daten jetzt herauspicken, die bestimmte Standpunkte stützen. Und ganz wichtig, dass man sich darauf einigt, Projekte verlassen zu können bzw. fallen zu lassen, wenn sie nicht durch Daten gestützt werden. Es gibt nochmal ein Beispiel von Cole. Cole wollte eine neue Produktkategorie schaffen. Nicht schaffen, sondern er wollte zusätzlich Möbel verkaufen. Und die Führungskräfte waren auch enorm begeistert und rechneten eigentlich mit steigenden Einnahmen. Aber ein Test in 70 Filialen über 6 Monate hinweg ergab, dass es einen Umsatzrückgang gab und dass vor allen Dingen Produkte, die wenig Platz brauchten, verdrängt wurden durch die vielen Möbel. Und dadurch, dass eben die Produkte auch verdrängt wurden, verlor Kohl sogar Kunden. Das Ergebnis war, dass Möbel eben nicht eingeführt wurden. Das war zwar für die, die die Standpunkte vertreten haben, sich für die Möbel eingesetzt haben, für diese Sortimentserweiterung eingesetzt haben, war das eine große Enttäuschung. Aber Kohl hat sich eben an das Ergebnis des Experiments gehalten. Und dieses Beispiel Kohl zeigt, dass eben Experimente notwendig sind, um eine objektive Beurteilung durchführen zu können. Was stützt nun eine solche Vorgehensweise im Unternehmen? Ein Prozess. Ein Prozess, in dem Testergebnisse nicht ignoriert werden. Beispiel Publix Supermarkets. Eine Kette im Südosten der Vereinigten Staaten. Bei Publix Supermarkets, einer Kette im Südosten der Vereinigten Staaten, müssen alle Einzelhandelsprojekte, insbesondere die mit hohen Investitionen, formale Experimente durchlaufen, um überhaupt grünes Licht erhalten zu können. Das heißt, die Experimente hier sind in den Prozessen integriert. Du kannst dir an der Stelle ja mal die Frage stellen, ob du in deinem Unternehmen irgendwo Experimente in den Prozessen integriert hast. Also ich war schon in vielen Unternehmen, aber in den wenigsten gibt es wirklich im Prozess definierte Experimente. Bei Public Supermarkets müssen diese Experimente zunächst erstmal von der Finanzabteilung im ersten Schritt genehmigt werden. Da wird erstmal analysiert, ob sich das Experiment überhaupt lohnen kann. Wenn das soweit geklappt hat, grünes Licht gegeben wurde, dann wird es zu einem Testdesign-Team gegeben, die den Test designt. Dieser Test wird dann einem Komitee eingereicht und dann, wenn es genehmigt wurde, durch eine Testgruppe durchgeführt. Und das Ergebnis ist, dass die Projekte viel schneller und mit weniger Kontrolle geprüft und genehmigt werden und auch viel schneller durchgezogen werden, wenn sie von den Testergebnissen gestützt werden. Was ist bei der Implementierung bzw. bei der Konstruktion solcher Prozesse zu beachten? Zitat: Wir wollen Dinge testen, die das Geschäft wachsen lassen. Wir wollen neue Konzepte oder neue Ideen ausprobieren. Das ist ein Zitat des Direktors of Retail Analytics. Ist das Experiment machbar? Dieser Teil ist extrem spannend. Also die Experimente, die ich kennengelernt habe und die gescheitert sind, sind genau an solchen Punkten gescheitert. Es geht unter anderem um die kausale Dichte. Kausale Dichte meint, dass die Komplexität der Variablen, der Wechselwirkung der Variablen so komplex ist, dass eine Ursache-Wirkungsbeziehung schwierig zu ermitteln ist. Normalerweise betrachtet man eine Variable die Wirkung, das heißt die Auswirkung, und eine Variable, die man als Ursache betrachtet, und alle anderen Variablen hält man konstant. Aber das ist in der Praxis schwierig durchzuführen. Und genau das meint kausale Dichte. Das besondere Problem daran ist, dass diese kausale Dichte manchmal nicht erkannt wird. Das heißt, man meint wirklich, man hat die Variable, die die Ursache ist für die Wirkung. Nehmen wir mal X ist die Ursache, Y ist die Variable, die man als die Variable mit der Wirkung betrachtet. Aber es gibt außer X, auch wenn man alle anderen konstant hält, noch andere Variablen, die auf Y wirken. Das wird manchmal nicht mehr erkannt. Und das ist eigentlich das Gefährlichste überhaupt, dass man davon ausgeht, dass die kausale Dichte so nicht vorliegt, man die nicht erkennt und man wirklich davon ausgeht, X ist die Ursache von Y und man kann X dann manipulieren und dadurch dann das Experiment durchführen. Das ist alleine schon deswegen eine Herausforderung, weil es auch temporär unterschiedlich sein kann. Das heißt, im zeitlichen Verlauf ändern sich diese Zusammenhänge. In dem Artikel in der Harvard Business Review gibt es ein Beispiel, das macht die Problematik so richtig schön deutlich. Quick-Mart oder Fast-Mart? 8000 mal Quick-Mart und 2000 mal Fast-Mart. Eine Einzelhandelskette hat 10.000 Convenience-Stores, davon 8000 Quick-Mart und 2000, die Fast-Mart heißen. Sonst unterscheiden die sich überhaupt nicht. Was ist daran jetzt das Besondere? Das Folgende. Quick-Mart-Filialen machen einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 1 Million US-Dollar. Und Fast-Mart-Filialen machen einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 1,1 Millionen Dollar. Ein leitender Angestellter hat sich jetzt die folgende Frage gestellt. Wenn wir die Quick-Mart-Filialen jetzt auch Fast-Mart-Filialen nennen, machen die dann den gleichen Umsatz? Bringt also das Umbenennen der Filialen auf einen Schlag die 8000 Quick-Mart-Filialen auf den gleichen durchschnittlichen Jahresumsatz wie die 2000 Fast-Mart-Filialen? Das heißt, die Umbenennung der Filialen führt das zu einer Umsatzsteigerung von 800 Millionen US-Dollar. Das ist doch mal eine Frage. Das war übrigens die Stelle, als ich den Artikel das erste Mal gesehen habe, da fand ich den Artikel direkt super interessant. Du erkennst bestimmt das Problem. Zahlreiche Faktoren beeinflussen den Ladenumsatz. Die Größe des Geschäfts, die Anzahl der Personen, die da leben, das durchschnittliche Einkommen, die Anzahl der Stunden, in denen das Geschäft pro Woche geöffnet hat, die Erfahrung des Filialleiters, die Konkurrenten in der Umgebung und so weiter. Und die Führungskraft interessiert sich jetzt aber nur für eine Variable, nämlich den Namen der Filiale, Quick-Mart oder Fast-Mart. Jetzt weißt du auch, was kausale Dichte ist. Welche Lösung würdest du jetzt vorschlagen? Welches Experiment sollte man jetzt durchführen? Fragezeichen. Schätze, die Antwort lautet, du nimmst eine Handvoll von den umsatzschwachen Quick-Mart-Filialen und taufst die um in Fast-Mart-Filialen und schaust mal, ob der Umsatz steigt. Jetzt besteht die Problematik darin, dass die Auswirkung der Namensänderung isoliert werden müsste. Das ist aber schwierig, weil es kann auch andere Gründe geben, zum Beispiel Wetter, ein Manager wird ausgetauscht, ein Wohnhaus eröffnet, ein aggressiver Wettbewerber macht aggressive Werbung oder ein aggressiver Wettbewerber macht keine Werbung mehr. Egal, welche Umsatzentwicklung jetzt gemessen wird, sie muss nicht auf die Namensänderung zurückzuführen sein. Hat die Namensänderung dem Umsatz geholfen oder geschadet? Wie kann man das jetzt isolieren? Das ist kausale Dichte. Eine Lösung in Umgebungen mit hoher Kausaldichte ist, dass Unternehmer bzw. Manager überlegen müssen, ob es machbar ist, eine Stichprobe zu verwenden, die hinreichend groß ist, um die Auswirkungen aller, aber wirklich aller Variablen mit Ausnahme der zu Untersuchenden zu ermitteln. Problem ist, dass auch das entweder nicht möglich ist oder aber immens teuer ist. Eine mögliche Lösung für solche Problematiken, das kommt dann später im Verlauf dieses Podcasts noch, ist Big Data. Und damit kann man möglicherweise in vielen Fällen die statistische Gültigkeit deutlich erhöhen. Was aber oft keine Lösung ist, und das wird oft für eine Lösung gehalten, ist, dass man einfach den Stichprobenumfang sehr groß macht. Und dann meint, wenn man eine große Stichprobe hat, dann hätte man das Problem gelöst. Aber eine kausale Dichte bleibt auch dann erhalten, wenn die Menge der Stichprobe bzw. die Stichprobenanzahl wächst. Denn eine Stichprobe ist ja repräsentativ. Die wird repräsentativ gezogen aus einer Grundgesamtheit. Und wenn ich aus einer Grundgesamtheit eine Stichprobe ziehe, die repräsentativ ist, dann bleibt natürlich die Kausalität erhalten. Zum Stichprobenumfang. Der Stichprobenumfang ist unter anderem abhängig vom erwarteten Effekt. Wenn das Unternehmen erwartet, dass die Ursache eine große Wirkung hat, kann die Stichprobe klein sein. Wenn aber eine kleine Änderung erwartet wird, dann muss die Stichprobe groß sein. Das scheint paradox, aber es ist korrekt. Wenn große Wirkungen erwartet werden, dann sind Ausreißer nicht so relevant. Aber wenn kleine oder kleinste Änderungen erwartet werden, dann sind Ausreißer sehr wohl sehr, sehr relevant. Und deswegen muss der Stichprobenumfang dann sehr groß sein, um eine zuverlässige Stichprobe abzubilden. Das heißt, damit die Prüfung bzw. die Stichprobe auch ein valides Ergebnis abbildet. Die Größe des Stichprobenumfangs ist natürlich ein großes Thema. Das füllt alleine schon Bücher. Aber es gibt auf der anderen Seite auch noch Softwareprogramme, die bei der Auswahl einer Stichprobengröße unterstützen. Kann ein zuverlässiges Ergebnis sichergestellt werden? Bis jetzt ging es um Grundlagen von Experimenten. Dabei ist bereits deutlich geworden, dass es eine Vielzahl von Zielkonflikten geben kann und es geht nun darum, wie man damit eigentlich umgeht. Im Artikel in der Harvard Business Review werden drei Methoden vorgestellt, die Zielkonflikte reduzieren und die Zuverlässigkeit von Ergebnissen erhöhen können. Randomisierte Feldversuche. Das ist eigentlich das, was so am bekanntesten ist, zumindest in der Praxis. Du teilst zum Beispiel eine Gruppe von Menschen mit den gleichen Merkmalen und Leiden auf. Der einen Gruppe gibst du ein Medikament, der anderen Gruppe gibst du ein Placebo. Und wenn die Gruppe, die das Medikament bekommen hat, deutlich besser abschneidet, das heißt, wenn die gesundheitlich besser drauf sind, beziehungsweise weniger leiden müssen und so weiter, dann hat das Medikament geholfen. Das Experiment hat dazu geführt, dass man sagen kann, das Medikament ist wirksam. In ähnlicher Weise kann man solche Tests natürlich auch bei Unternehmen durchführen, mit Produkten, Dienstleistungen, Marketingmaßnahmen und was immer. Capital One ist so ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das mit rigorosen Experimenten fast triviale Veränderungen testet. Dazu gehört zum Beispiel auch die Veränderung der Farbe der Briefumschläge. Briefumschläge in zwei verschiedenen Farben und dann wird die Reaktion gemessen. Warum ist ein solcher Test so wirksam? Weil es zum Beispiel Verzerrungen geben kann in der Wahrnehmung, die man gar nicht als Ursache wahrnimmt, aber diese werden dann auf beide Gruppen gleich verteilt, sodass man wirklich ausschließen kann, dass diese die Ursache sind und es bleibt dann wirklich bei der einen Variablen, die man prüfen möchte. Allerdings müssen diese Experimente dann auch eng statistisch eng durchgeführt werden. Manager machen zum Beispiel oft den Fehler, aus einer Kette ein paar Geschäfte herauszunehmen, dort Veränderungen durchzuführen und alle anderen Geschäfte sind dann quasi die Kontrollgruppe. Wo ist hier das Problem, beziehungsweise wo ist jetzt hier der logische Fehler? Der logische Fehler für mich oder der Fehler überhaupt in dem Experiment wäre für mich, dass die Gruppe, die herausgewählt wird und bei denen jetzt die Veränderungen durchgeführt werden, diese Geschäfte müssten erstmal von den grundsätzlichen anderen Merkmalen mit dem Rest der Geschäfte übereinstimmen. Das heißt, die Geschäfte, an denen Veränderungen durchgeführt werden, müssten im Durchschnitt zum Beispiel die gleiche Kundenzahl haben, die gleiche Umsatzgröße haben, die müssten im Durchschnitt gleich liegen, die müssten im Durchschnitt die gleichen Konkurrenten haben, im Durchschnitt das gleiche Wetter haben und so weiter. Und wenn dann legen quasi zwei Gruppen vor, eine Gruppe, bei denen man ein Experiment durchführen kann und eine Gruppe, die quasi die Kontrollgruppe wäre. Und wenn man dann wirklich eine Variable ändern würde, nämlich bei der Gruppe mit den Experimenten, dann hätte man eine Vergleichsgruppe. Aber das setzt erstmal voraus, dass bis auf diese Variable, die man ändert, dass diese beiden Gruppen gleich sind. Und das eben ganz oft nicht so. Um mal ein krasses Gegenbeispiel zu nennen. Wenn man eine Kette mit Unternehmen hat und man greift zum Beispiel dort die Umsatzstärksten heraus, bildet daraus eine Gruppe, ändert in dieser Gruppe Variablen und vergleicht das dann mit der anderen Gruppe, die man übergelassen hat, der Kontrollgruppe, der vermeintlichen Kontrollgruppe, dann hat man nicht mehr eine echte Kontrollgruppe. Eine Kontrollgruppe hätte man nur, wenn beide Gruppen vor Änderung eines Experimentes bzw. vor Durchführung eines Experimentes die gleichen durchschnittlichen Umsätze hätte. Das ist eben wichtig, dass man auf solche Verzerrungen achtet. Das nennt man kognitive Verzerrung, dass man darauf achtet, dass solche Verzerrungen nicht in die Experimente kommen. Das Problem bei den meisten kognitiven Verzerrungen ist, dass sich die Manager dessen nicht bewusst sind und dann wird eben Ursache und Wirkung nicht mehr isoliert. Blind Tests. Ziel ist es, dass die Teilnehmer von Experimenten normalerweise schon mal ihr Verhalten ändern, wenn sie wissen, sie sind Teil eines Experimentes. Und Blindtests sollen genau das ausschließen. Petco zum Beispiel weiß keiner der Mitarbeiter in den Testfilialen, wann Experimente im Gang sind. Noch besser sind Doppelblindverfahren. Doppelblindverfahren sind vor allen Dingen in der Medizin bekannt. Bei doppelblinden Verfahren wissen nicht mal die, die die Experimente durchführen, noch die Probanden, dass Tests überhaupt durchgeführt werden und welche Teilnehmer in der Kontrollgruppe sind und welche nicht. Big Data. Die Bedeutung von randomisierten Experimenten wurde bereits oben dargestellt. Im Rahmen von Online-Umgebungen und Direct-Channel-Umgebungen ist das auch leicht möglich, weil da eine hohe Zahl an Kontakten vorliegt. Bei vielen anderen Geschäftsmodellen ist das aber eben nicht möglich. Da spielt insbesondere die Isolierbarkeit eine große Rolle. Außerdem gibt es nicht so eine Riesenauswahl an Stichproben. Das Problem wurde ganz am Anfang schon mal erörtert. Stell dir die Neugestaltung von Filialen vor, von einem großen Einzelhändler. 1300 Standorte, Investitionsvolumen, eine halbe Milliarde Dollar. Und um das Konzept zu testen, werden 20 Filialen neu gestaltet und die Ergebnisse verfolgt und analysiert. Zwei Teams analysieren, einmal ein Marketing-Team und einmal ein Finanzteam. Das Finanzteam kommt zu dem Ergebnis, dass der Umsatz mager steigt und insgesamt ist die Kapitalrendite negativ. Das Marketing-Team kommt zum Ergebnis, dass es eine Umsatzsteigerung gibt und dass es sich positiv auf die Kapitalrendite auswirkt. Das Finanzteam hat die geänderten Filialen mit einer Reihe von Geschäften in der Kette verglichen. Dabei hat sie ein gleiches demografisches Einkommen, vergleichbare Größe der Geschäfte und andere vergleichbare Kriterien herangezogen, allerdings nicht auf dem gleichen geografischen Markt. Das Marketingteam war bei der Auswahl des Marktes bzw. der Vergleichsmärkte nicht so präzise, hat allerdings auf dem gleichen geografischen Markt die Objekte gewählt. Die Geschäftsführung konnte diese Ergebnisse jetzt nicht einordnen und hat zu einer neuen Methode gegriffen, nämlich Big Data. Setzt da eine Vielzahl von Kriterien ein, insbesondere auch auf der Transaktionsebene, nämlich Ladenartikel, Tageszeitung, zu dem der Verkauf stattfand, Preise, Ladenattribute, Daten der Umgebung, der Filialen, Wettbewerb, Demografie, Wetter und vieles mehr. Auf diese Art und Weise ist es der Geschäftsleitung gelungen, eine bessere Kontrollgruppe an Filialen zu wählen. Daran wurden die Ergebnisse gemessen und es stellte sich dann raus, dass die Marketingabteilung eigentlich näher dran war. Aber letztendlich wurde das beste Ergebnis auf Basis von Big Data gefunden. Mit Big Data Analysen, mit Big Data Algorithmen kann man es schaffen, gute Vergleichsgruppen zu finden. Das heißt, auch in Situationen, in denen nur eine geringe Stichprobe möglich ist und dem es eine große Abhängigkeit von vielen Variablen gibt, gibt es die Möglichkeit, eine echte Kontrollgruppe zu ermitteln. Auf diese Art und Weise ist es auch möglich, in Fällen mit kleinen Gruppen beziehungsweise mit kleinen Stichproben und mit großen Abhängigkeiten, vielen Merkmalen, randomisierte Feldversuche durchzuführen. Der Goldstandard. Der Goldstandard ist die Wiederholbarkeit eines Experimentes. Das Problem beim Goldstandard ist, dass das Wiederholen von Experimenten natürlich extrem teuer sein kann. Grundsätzlich sagt der Goldstandard, dass Wiederholungen von Experimenten zum gleichen Ergebnis führen müssen. Wie kann man nun einen Goldstandard durchführen bzw. einen Goldstandard bekommen, ohne die Experimente wiederholen zu müssen und die hohen Kosten zu bekommen? Also man kann nicht direkt diesen Goldstandard erreichen, aber man kann eine Simulation oder eine Annäherung erreichen über einen verzögerten Rollout. Das heißt, bei großen Veränderungen, bei großen Initiativen kann man einen verzögerten Rollout durchführen. Das heißt, man könnte hier zum Beispiel die Filialen nach und nach und nach verändern und dann die Ergebnisse überprüfen und die dann mit den Testergebnissen überprüfen. Dann hätte man sowas wie einen kleinen Goldstandard, in dem man Validierungen hat, in dem man Testergebnisse hat oder nicht. Hast du den größten Nutzen aus den Experimenten gezogen? Viele Unternehmen investieren in die Durchführung von Experimenten und zahlen viel, viel Geld, ohne die Ergebnisse dann optimal zu nutzen. Es geht nicht um die Frage, ob es funktioniert, sondern es geht um die Frage, wo es funktioniert. Das heißt, die Schlüsse aus den Experimenten sind jene, dass man die Investition dort vornimmt, wo man eine vergleichbare Umgebung und vergleichbare Ergebnisse wie in den Experimenten vermuten kann. Petko zum Beispiel schaut sich die Experimente an und schaut sich dann an, welche Geschäfte mit den Testgeschäften maximal übereinstimmen. Und dort werden dann die Maßnahmen durchgeführt. Damit werden Investitionen vermieden in Standorte, in denen die Implementierung sehr schwierig sind und normalerweise die Maßnahmen des Programms wenig oder keine Vorteile bringen. Dazu lässt sich natürlich anmerken, wenn man eine Kette hat und alle Geschäfte sollen gleich sein, dann hat man natürlich ein Problem. Das heißt, eine solche Durchführung wie hier vorgeschlagen ist vermutlich nicht auf jedes Unternehmen anwendbar. Auf der anderen Seite ist ein solcher gezielter, also es nennt sich gezielter Rollout, möglicherweise auch für andere die Königslösung. Es lässt sich ja genauso gut vorstellen, dass man verschiedene Experimente macht und dann verschiedene Ergebnisse mit den Experimenten erzielt und dann schaut, welche Ergebnisse passen zu welchen Standorten und dann jeweils für den jeweiligen Standort das ideale Experiment auswählt. Beziehungsweise man weiß aufgrund einer Vielzahl von Experimenten, welche Maßnahmen bei welchen Standortmerkmalen erfolgreich waren und dann kann man anhand der Standortmerkmale die entsprechenden Maßnahmen aussuchen. Und dann macht natürlich eine große Zahl von Experimenten wieder Sinn. Eine andere Variante nennt sich Value Engineering. Die Kunst beim Value Engineering ist es, die Merkmale bzw. die Einflussfaktoren zu isolieren und herauszufinden, was wirklich wirkt. Beispiel: Eine Werbeaktion mit 20% führt zu einer Umsatzsteigerung von 5%. Das Problem ist, worauf ist das zurückzuführen? Ist das auf das Rabattangebot, also das Werbeangebot? Ist das auf die Werbung selber zurückzuführen oder auf eine zusätzliche Schulung von Personal? Value Engineering meint jetzt, dass man die Wirkung misst, indem man nur ein paar Merkmale ändert, zum Beispiel das Werbeangebot, also den Rabatt und Werbung, aber zum Beispiel nicht die zusätzliche Schulung des Personals und dann misst, wie viel Umsatzsteigerung. Oder aber man sagt, okay, wir nehmen keinen Rabatt, nehmen aber Werbung und die zusätzliche Schulung des Personals oder aber den Rabatt, die Werbung und keine Schulung des Personals und so weiter, bis hin möglicherweise auch nur ein Merkmal geändert wird, ein Einflussfaktor. Das heißt, man variiert in der Zusammensetzung der Wirkung der einzelnen Maßnahmen und versucht daraus dann Schlüsse zu ziehen auf die Umsatzsteigerung und das alles mit validen Experimenten, mit einer hinreichenden Stichprobe, mit einem hinreichenden Stichprobenumfang oder eben auf der Basis von Big Data etc. Wichtig ist eben, die Komponenten zu finden, die wirklich wirken und das dann in die Tat in das alltägliche betriebliche Leben umzusetzen und das ist Value Engineering. Warum Value Engineering? Weil man natürlich die Maßnahmen dann einspart, die nicht wirken oder die nicht so stark wirken, beziehungsweise die Maßnahmen noch verstärken können, die wirken. Eine solche Analyse kann die Auswirkungen entwirren. Der Cracker Barrel Old Country Store, eine Restaurantkette im Südstaatenstil, führte ein Experiment durch. Und zwar ersetzte das Restaurant die Glühlampen durch LED-Lampen. Dieses Experiment war natürlich auf ein paar Filialen beschränkt. Die Führungskräfte waren erstaunt, dass dadurch der Umsatz zurückging. An dieser Stelle hätte man das Experiment beenden können, aber die Führungskräfte bohrten tiefer. Die Führungskräfte wollten die Ursachen verstehen. Das heißt, um den Nutzen aus Experimenten zu ziehen, bedeutet es, insbesondere auch nach den Gründen zu suchen und die Gründe zu verstehen. Es stellte sich heraus, dass die Veranden der Restaurants teilweise einfach dunkler waren. Viele Stammkunden dachten, dass die Restaurants geschlossen sind und sind weitergefahren und haben nicht dort gegessen. Das verstanden die Führungskräfte nicht, weil normalerweise hätten die LED-Leuchten dafür sorgen müssen, dass alles etwas heller war. Es hat sich herausgestellt, dass die Filialleiter die Beleuchtungsstandards, die eigentlich vorgegeben waren, nicht eingehalten haben, sondern die Veranden heller ausgeleuchtet haben, damit mehr Kunden kommen. Und jetzt waren die LED-Leuchten dunkler als die selbstständig heller gemachten herkömmlichen Lampen in den Stores zuvor. Die Filialleiter hatten eigentlich nur eins gemacht, sie hatten ihre eigenen persönlichen Anpassungen vorgenommen und deswegen waren die Veranden jetzt durch die LED-Lampen dunkler. Und deswegen passte das Experimentergebnis nicht zu den Erwartungen. Denn das Experiment sah vor, dass die herkömmlichen Lampen durch hellere LED-Lampen ersetzt werden. Das heißt, das Experiment hätte den Eindruck hinterlassen, dass LED-Lampen negativ bzw. positiv mit dem Umsatz korrelieren und dass die Umsätze sinken. Das heißt, ohne Verständnis für die Kausalität machen sich Unternehmen anfällig für Fehler in Experimenten. Wer also als Unternehmer in Experimente investiert und den Nutzen ziehen möchte, muss eben auch die Kausalitäten verstehen. Kausalitäten und Experimente müssen in Übereinstimmung gebracht werden. Ein Experiment ist nur der Anfang. Der Wert ergibt sich aus der Analyse und insbesondere aus der anschließenden Nutzung der Daten und der Umsetzung. Konventionelle Weisheiten in Frage stellen. Durch gute Stichprobengrößen, durch seriöse Kontrollgruppen, durch Randomisierung, durch Einsatz von Big Data und anderen Faktoren können Unternehmen die Validität der Testergebnisse sicherstellen. Und je valider und wiederholbarer die Ergebnisse sind, umso besser halten sie internem Widerstand stand. Das gilt insbesondere, wenn die Ergebnisse gegen langjährige Branchenpraxisen und Weisheiten und Konventionen und was es sonst noch alles gibt, verstoßen. Ein solches Beispiel ist die Preisfindung bei Petco. Petco wollte einen Preis finden für ein Produkt, das nach Gewicht verkauft wurde. Das Ergebnis von Tests war eindeutig $25 und zwar .00. Und genau dieses 00 war nämlich das Problem, weil die konventionelle Weisheit in der Praxis sagt, dass man keine schlechten Preise haben darf. Das heißt, die sollten eigentlich nicht auf 0 enden, sondern auf 9, auf 99, auf 49. So hieß die Regel im Einzelhandel, man darf keinen schlechten, nein, man darf keinen hässlichen Preis haben. Und 00 war so ein hässlicher Preis. Da aber das Experiment rigoros und seriös und kontrolliert durchgeführt wurde, blieb man bei einem Rollout mit 00 am Ende, nämlich $25. Und das führte tatsächlich zu einem Umsatzsprung von 24%. Die Lehre daraus ist, dass Experimente Unternehmen nicht nur Hinweise geben können, richtige Dinge zu tun, richtige Maßnahmen durchzuführen und Wirkungen aufzuzeigen und was auch immer, sondern auch dazu, schlechte, fehlerhafte Konventionen, fehlerhafte Annahmen aufzudecken und diese zu ändern. Auch das bedeutet, Nutzen aus Experimenten zu ziehen. Wenn Unternehmen versuchen, mutige Programme zu implementieren, müssen Unternehmen sicherstellen, dass Wissen, nicht nur Intuition, die Entscheidungen leiten. Das ist so der Tenor am Ende des Artikels in der Harvard Business Review, an dem ich jetzt angelangt bin. Ja, also in dem Artikel war eine Menge drin. Da war eine Menge drin zu Experimenten. Ich bin mir ganz sicher, wenn du Deep Learning machst, wenn du Machine Learning machst, wenn du Artificial Intelligence umsetzt in deinem Unternehmen und ein paar dieser Tipps umsetzt, wenn du dann vielleicht noch die anderen beiden Podcasts, die ich schon aufgenommen habe, beziehungsweise den Podcast, den ich noch aufnehmen werde, der auch noch in diese Reihe fällt, in diesen Themenbereich, wenn du die auch noch anhörst und da auch noch ein paar Dinge umsetzt, dann wird das deine Wettbewerbsposition mit Sicherheit stärken. So, das war's zu diesem Artikel. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn du mir bis hierhin zugehört hast, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass es dich voranbringt. Ich hoffe, bin mir ganz sicher, dass es ein gutes Investment in Zeit war. Ich wünsche dir viel Vergnügen und viel Erfolg bei der Umsetzung, weil Umsetzung ist natürlich alles. Und ansonsten bedanke ich mich und ich wünsche mir, dass du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Vielen Dank für jetzt und alles Gute. Thank you.